So, das war der Test. Funktioniert das so? So könnte es funktionieren, ne? Bin ich noch technisch kompatibel? Okay, ja, danke. Einen ganz herzlich guten Morgen. Und ich möchte erstmal meiner Freude Ausdruck geben. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Und das sage ich auch im Namen von meiner lieben Frau Annemarie. Wir freuen uns ganz doll, dass wir hier sind und nach einigen Jahren und wieder berichten können und berichtet haben von dem, was von Gottes große Taten. Das wird schon klappen. Ja, aber manch einer kennt uns vielleicht nicht, und das ist der Grund, weshalb ich mich kurz vorstellen möchte. Ein anderer war vielleicht gestern Abend aus welchen Gründen auch immer nicht hier. Auch das ist ein zweiter Grund, weshalb ich so ein bisschen auch von unserer Mission erzählen möchte. Ich denke, das reicht. Ich fange mal an. Also ich bin der Michael, meine Frau Annemarie. Wir sind schon viele Jahre verheiratet, sind heidnisch groß geworden, haben am Anfang, kurz vor unserer Eheschließung so, da haben wir uns dann bekehrt, beziehungsweise da hat uns Gott gerufen und wir haben dann unser Leben Jesus gegeben. Wir schreiben das Jahr 1978. Seitdem schenkte Herr Gnade und hat uns darüber hinaus 4 Kinder geschenkt, 17 Enkel. Wir haben verschiedene Gemeinden kennenlernen dürfen. Wir haben eine theologische Ausbildung machen dürfen. Und seit 87 sind wir ausgesandt worden nach Griechenland, um dort Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren, um die Liebe Jesu weiterzugeben. Und der Herr auch da hat Gnade geschenkt. Das ist jetzt eine absolute Zusammenfassung. Der Herr hat Gnade geschenkt. Es durfte eine kleine Gemeinde entstehen, aber darüber hinaus auch ein Missionswerk, die Shelter-Mission. Viele Freunde haben sich dann dem angeschlossen und das Ganze ist auch gewachsen. Mittlerweile ist auf Kreta eine feste Missionsstation. Es sind 2 Häuser und ein Lehmhaus. Manche sagen, es ist ein Haus. Manche sagen, es könnte fast eins werden. Da kann man drüber streiten. Aber wir sind dankbar. Ich sage das einfach Jesus zur Ehre. Er hat da viel, viel Gnade geschenkt, dass es so weit gekommen ist, wie es gekommen ist. Die Shelter-Mission hat sich jetzt vor kurzem erst getroffen. Es gab ein Freundestreffen in Dörentrup und manche Dinge sind neu beschlossen, neu durchgedacht und geplant worden. Also es macht Spaß, in der Reichsgottesarbeit nach wie vor zu stehen und dort einfach mit aktiv zu sein und so seine Weisheit zum Besten zu geben und im Gebet, dass der Herr das wegnimmt, was nicht von ihm ist, und das fördert, was von ihm ist. Wir haben als Shelter-Mission 3 wichtige Aufgaben, kann ich mal so zusammenfassen. Die eine Aufgabe ist es, in Griechenland uns um junge Leute zu kümmern, die der Herr so schickt von verschiedenen Gemeinden. Wir bieten also Jugendfreizeiten an. Und jetzt in Kürze haben wir wieder eine. Am 27. beginnt eine, das sind dann so 10 Tage mit fast 20 jungen Leuten aus einer Gemeinde, die dann ein Stück weit geschult werden, die so eine Missionsfreizeit mitmachen. Das heißt, sie werden konfrontiert mit Wahrheiten der Bibel, haben jeden Tag eine Missionsbotschaft, mehr oder weniger, dürfen an Einsätzen teilnehmen oder auch durchführen ganz, sind im praktischen Bereich gefördert. Ja, wir haben manchmal Leute, die kommen aus einer Stadt und dann muss man denen sagen, wenn man Pflanzen pflanzt, meinetwegen Tomaten, das Grüne nach oben und den Rest nach unten, Loch buddeln und dann, ne, dann lernen die einfach auch so ein bisschen Umgang mit der Natur. Ist eine tolle Sache. Darüber hinaus beobachten wir manchmal auch den Sternenhimmel und machen manches, was eben viel Spaß macht. Ich sagte schon, diese Bibelarbeiten täglich, dann Missionseinsätze in Chania, also auf Kreta, im Westen von Kreta in erster Linie. Darüber hinaus auch Ausflüge. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal auf Kreta war, eine wunderbare Insel. Man kann da also ganz viel alternativ Urlaub machen und viel erleben. Es ist eine große Vielseitigkeit, die die Insel bietet. Das heißt also, Höhlen kann man erforschen, Schluchten durchwandern, kilometerlänge lange Sandstrände und manches mehr. Und das ist natürlich auch toll für die jungen Leute, wenn sie Kreta so ein bisschen kennenlernen und ordentlich mal durchschwitzen. Da ist das hier gar nichts dagegen, so am Rande gesagt. Aber es kommt auch noch darauf an, welche Zeit sie natürlich kommen. Das ist so eine Aktivität, die auf Kreta stattfindet. Wir kümmern uns um Gastarbeiter dort, um ein paar Bulgaren, die noch so da sind. Wir kümmern uns eben auch um als Gemeindearbeit, eben auch um die Schäfchen, die da so wohnen und ab und zu auch mal kommen zur Gemeinde. Es sind nicht sehr viele, es ist eine kleine Gemeinde. Das ist so ein Bereich der Arbeit, die wir tun. Es ist nicht vollständig, nicht? Dazu fehlt die Zeit. Aber ein zweiter Bereich, der ganz wichtig ist, wäre die Bulgarenarbeit. Wir haben über die letzten 10 Jahre jeweils 2-mal in Bulgarien selber Schulung durchführen können. Wir versuchen, Gemeinden zu unterstützen. Wir bieten dann eben Kurse an, Seminare. Also wir nennen das einfach Bibelschule für Pastoren. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass die Pastoren dort eine große Schulung haben, eher nicht. Es sind einfache Leute, es sind sehr arme Leute auch. Und wir versuchen dann denen ein Segen zu sein und einfach mehr Grundlage noch zu geben von der Bibel her. Das macht Spaß und die sind sehr, sehr dankbar und wenden es zum Beispiel an. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, damit ihr so... Ich habe mal gesagt, es ist so wichtig, dass wir Bibelverse auswendig lernen. Nicht nur wissen, wo sie stehen, sondern auch den Text kennen oder umgekehrt. Nicht nur den Text kennen, sondern auch wissen, wo sie stehen. Ja, das ist ja so ein Problem, ne? Und es war ganz toll, wir hatten dann Epheser 5, Vers 25, ich zitiere mal: Ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich ganz für sie hingegeben hat. Wir kennen den Text aus dem Epheserbrief. Und die haben das alle gelernt in der Bibelschule, also die Pastoren, es waren 15, 16 Pastoren. Und ich sagte dann auch noch, ist es so wichtig, dass ihr das auch weitergebt in den Gemeinden. Dann wurde ich vielleicht 2 Wochen später in eine Gemeinde eingeladen. Das sind alles, ich verstehe kein Bulgarisch, ich brauche immer einen Übersetzer. Und dann die ganze Gemeinde stand auf, nicht alle, aber viele standen auf und haben dann da irgendwas aufgesagt. Ich habe nichts verstanden und dann ein Schmunzeln, mein Übersetzer schmunzelte und sagte, das ist Epheser 5, Vers 20. 25, die ganze Gemeinde musste das lernen. Aber ich wollte nur sagen, es ist einfach toll, wenn man so sieht, es wird angenommen, die geistlichen Wahrheiten, die die Bibel einfach weitergibt oder sagen möchte oder so, es wird angenommen und umgesetzt in der Praxis und das macht Spaß, das hat uns ermutigt. Abends in Bulgarien haben wir Evangelisation, was auch ganz wichtig ist und ein sehr wertvoller Dienst, denke ich. Und wenn man dann sieht, dass Menschen nach vorne kommen, um einen Anfang zu machen mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus, es ist einfach ein toller Dienst. Also ich kann mich darüber sehr, sehr freuen. Also ein andermal mehr darüber. Aber es ist wirklich, es lohnt sich, in die Reichsgottesarbeit zu investieren. Sammelt euch Schätze im Himmel. Heißt es nicht so? Sammelt euch Schätze im Himmel. Eigentlich eine Aufforderung für uns alle. Und ich weiß, ihr macht das. Und an der Stelle auch ganz, ganz herzlich Dankeschön. Ihr unterstützt uns schon so lange im Gebet, auch in Gaben. Und das ist möglich, dass wir dann hinausgehen und diese Arbeit in Bulgarien tun können. Das ist also fantastisch. Und ein drittes und letztes, was ich weitergeben möchte, ist unsere Arbeit unter den Flüchtlingen. Auch das, finde ich, ist ein ganz wertvoller Dienst. Wir haben also in den letzten Jahren immer wieder Inseln besucht, wo ganz viele Flüchtlinge, die ganz frisch angekommen sind, die ganz viel Not, ganz viele Probleme hinter sich haben. Sie sind vielleicht mit einem Boot, einem überfüllten Boot, gekommen von der Türkei nach Chios zum Beispiel und sind so froh, dass sie diese 2 Meilen oder wie viel es ist, von der Türkei nach Europa geschafft haben und erinnern sich, wie groß die Not auch ist. Da habe ich also Bilder, die Kinder zeigen Bilder, die werden hier verboten, so grausam, die Bomben fallen da in Jemen zum Beispiel. Und das ist sehr, es hat uns sehr angesprochen oder sehr berührt. Und denen dürfen wir vom Evangelium sagen. Und die sagen dann auch, ja, wir suchen den Frieden, und die meisten sind Moslems, wir suchen den Frieden, wo ist Frieden? Bei uns war kein Frieden, ganz sicher nicht, deswegen sind wir geflohen. Und wir haben die Möglichkeit, eben vom Friedefürsten zu erzählen. Wir kennen Jesus Christus, ich denke mal die meisten von uns, vielleicht sogar alle, ich weiß es nicht. Der Herr alleine kann ins Herz hineinsehen. Aber es ist so schön, dann von diesem Friedefürst weiter zu erzählen und zu sagen, du, ich kenne den Friedefürst. Und er hat das und das gemacht und das und das und er hat dich lieb, so wie du bist. Und viele diese geistlichen Wahrheiten weiterzugeben, ist einfach ein großer Segen. Und es haben sich viele, viele entschlossen, Jesus nachzufolgen. Viele haben eine Korrektur erhalten, überhaupt, wer ist Jesus? Sie haben da oftmals auch ganz falsche Vorstellungen, die sie von zu Hause meinetwegen haben. Ja, der Herr tut Großes und hat Großes getan mit den Flüchtlingen, die wir da besucht haben auf den verschiedenen Inseln. Der letzte Einsatz war auf Zypern. Wir waren 6 Wochen dort etwa. Auf Zypern sind mehr afrikanische Flüchtlinge. Ist auch interessant, die haben eine ganz andere Kultur und naja, ihr kennt das wahrscheinlich ein Stück weit. Ja, und dann zu sehen, wie Menschen dann sagen, gut, mit diesem Jesus, dem möchte ich auch mein Leben geben, da möchte ich auch es wagen, wenn er neues Leben schenken kann, wenn er meine Sünden vergeben kann, das sehe ich einfach als Liebeswerk. Diesen Jesus möchte ich auch nachfolgen. Da kommt Freude auf, da freut man sich, wenn man sowas hören darf. Ich finde es schön. Also es ist ein großer, segensreicher Dienst, denke ich, den wir unter den Flüchtlingen auch tun dürfen. Und dank euch, ihr steht dahinter, ihr betet dafür und ihr gebt dafür. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist eine gemeinsame Arbeit, ich will es mal so dahin schieben. Es ist unsere Arbeit, vielleicht nicht immer bewusst. Ihr habt ja vieles, vieles andere noch, wo ihr auch aktiv seid. Aber es ist auch eine Wahrheit und da können wir uns freuen, dass wir gemeinsam Schätze sammeln dürfen im Himmel. Wenn noch Fragen sind, wir sind ja noch eine Weile hier, ich habe auch ein paar Prospekte mitgebracht, nehmt ruhig, es sind genug da, einmal persönlich, Alma und Michael und einmal von der Shelter-Mission. Also 2 Prospekte, nehmt sie einfach mit und betet weiter für uns, ganz, ganz herzlichen Dank. So viel zum ersten Teil zu der persönlichen Vorstellung und auch zu der Arbeit, die wir tun dürfen als Shelter-Mission. Und nun wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Es ist ja wirklich eine Quelle des Lebens, ne? Oder nicht? Das Wort Gottes fasziniert mich nach wie vor und verändert uns und verändert auch die, die es benutzen und gebrauchen und die im Verkündigungsdienst stehen, die Missionare meinetwegen, die Pastoren und all die, die, ich meine jetzt nicht Missionare, nur die im Außendienst sind, auch die im Innendienst sind, eigentlich jeder. Jeder, der was weitergeben will, wird verändert vom Wort Gottes. Es ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das wissen wir alle. Ich möchte versuchen, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Ich war 70 oder so, habe ich in Deutschland gearbeitet als Rangierer bei der Deutschen Bundesbahn in Hannover, mal so einige Zeit, zur Überbrückung. Da, wo ich noch Hippie war, da war ich noch gar kein Christ, aber da habe ich gearbeitet als Rangierer und dann war es verboten, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, aber manchmal war es recht praktisch, dann brauchte man nicht so weit zu laufen, um da irgendwas umzustellen. Also wir haben uns natürlich, so Dieselloks, ne, so kleinere, wir haben uns da, die sind langsam gefahren, das ging eigentlich, wir sind da aufgesprungen. Das ist nur ein kleines Bild. Der Zug hier, den ich sehe, ist der erste Thessalonicher Brief. Ist schon abgefahren und er fährt mit Volldampf, glaube ich. Immerhin sind 4 Kapitel schon Vergangenheit, gehören der Vergangenheit an. 4 ganze Kapitel voll mit so vielen schönen Wahrheiten, die uns so helfen auch in der Nachfolge. Wir sind also mittlerweile bei Kapitel 5 angekommen und ich habe die ehrenwerte Aufgabe, da einzusteigen und da den Zug da aufzuspringen. Und ich lade euch alle herzlich ein, vielleicht habt ihr nicht alle die ersten 4 Kapitel noch so irgendwie aktuell im Kopf, aber dennoch wollen wir alle aufsteigen in Kapitel 5. 1. Timotheus lese ich die ersten 11 Verse vor in Kapitel 5. 1. Thessalonicher, habe ich gesagt, Timotheus, entschuldigt bitte, das schneiden wir aus hier. 1. Thessalonicher, ihr müsst mich einfach korrigieren, habt ruhig die Freiheit. Ja, nochmal, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, 1 bis 11. Wir können uns erheben bei der Schriftlesung, wollen wir das mal machen, das finde ich toll, dann sind wir so voll konzentriert dabei, immerhin ist es ja Wort Gottes, heilig, vollkommen, perfekt, ohne Fehler, ich lese mal vor. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehe einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Tut. Wir können uns wieder setzen. Ein wunderbarer Text. Je mehr ich mich mit dem beschäftigte, desto faszinierter war ich. Ein Text, der ganz viel beinhaltet. Und ich bin mir bewusst, dass ich diesem Thema, der Herr kommt, tatsächlich, und wir glauben das alle, und wie können wir uns vorbereiten, woran erkennen wir es, dass ich diesem Thema nicht in 30 Minuten gerecht werden kann. Aber dieses kleine Bild finde ich sehr schön. Ein Mädchen steht am Strand auf Kreta, schöner Sandstrand, ne? Es ist nachts und guckt hoch zu den Sternen, ist fasziniert und sagt, Mensch, ich möchte einen Stern greifen, und springt hoch und versucht, den Stern zu greifen. Wir wissen alle, wir sind hier erwachsen, ne? Die meisten unter uns. Das geht nicht, schafft sie nicht. Aber was schafft sie? Sie kann schon mal in die richtige Richtung zeigen, wo die Sterne sind. Und vielleicht müssen wir so da die Predigt einordnen. Ich versuche, die richtige Richtung zu zeigen. Ich kann nicht das Thema ausgiebig herunterholen und ausbreiten. Dazu fehlt die Zeit. Aber es ist schön, wenn wir so ein bisschen uns damit beschäftigen, gedanklich. Der Herr kommt tatsächlich wieder. Und er sagt es nicht nur, sondern er hilft uns auch, das mehr zu verstehen und uns auch entsprechend ein Stück weit vorzubereiten. Ja, es fängt hier so an, das heißt in Vers 1, also ich gehe sehr auf den Text ein. Wer die Bibel dabei hat, der hat jetzt einen großen Vorteil. Der kann nämlich mitlesen und mitarbeiten. Von den Zeitpunkten und Zeiten und Zeitpunkten braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Ja, hier, was setzt er hier voraus? Der Schreiber Paulus sagt hier, ich sage es mal so mit meinen Worten, ihr wisst schon einiges. Ich brauche euch nicht alles zu sagen von den Zeiten und dem Zeitpunkt. Und woher nahm er das? Dazu gehen wir mal in Kapitel 1. Es war eine besondere Gruppe, eine besondere Kirche in Thessalonich. Wir waren ja schon oft da oben im Norden von Griechenland. Wir können sie auch besuchen, sind heute noch Christen. Die sind aktiv und die haben auch viel Liebe, wo man auch gut hingehen kann und sich freuen kann. Aber damals, gut, hier steht in Vers 4, wir wissen ja von Gott geliebte Brüder um eure Auserwählung. Also hier weiß Paulus genau, da sind Menschen, die sind, das sind geliebte Brüder. Hier steht nicht nur Brüder, sondern da ist nochmal, wird eine besondere Beziehung deutlich, so eine Liebesbeziehung. Wir wissen, ihr Lieben, ihr seid auserwählt. Und ich glaube, dieses ist ja bei uns auch eigentlich, ne? Wenn wir zu Gott, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir wissen, wir sind wiedergeboren, wir haben dieses neue Leben in Christus geschenkt bekommen, unverdient, wissen wir, keiner hat es verdient, ist seine Gnade, aber dann, geliebte Brüder, wir dürfen das auch so auf uns münzen, wir sind auserwählt. Wann? Die Frage ist ja interessant, was hat Gott getan, bevor er anfing, alles zu bauen, zu schaffen, die Erde und alles, was drauf ist, alles sichtbar. Wann fing er an, das alles zu bauen? Nee, was hat er vorher, sowas? Was hat er vorher gemacht? Da hat er dich und mich auserwählt. Vor Grundlegung der Welt hat er uns auserwählt. So sagt es die Bibel. Und das sind viele Christen, ne? Und da hat er also viel zu tun gehabt wahrscheinlich. Aber für ihn ist nichts unmöglich. Also da hat er viel Zeit, wenn es da überhaupt schon Zeit gab, Vieles ist einfach nach wie vor eine Frage. Aber vor Grundlegung der Welt, das war der Zeitpunkt. Da hat er uns auserwählt und wir dürfen dazugehören. Paulus wusste genau, also die Leute da, die Christen in Thessalonich, das sind liebe Brüder, auserwählt. Und es geht noch weiter. Er sagt hier in Vers 6 im ersten Kapitel, also wir sind im Thessalonicher Brief, Kapitel 1, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Auch was er hier schreibt. Nachahmer von Paulus, von den Christen in seinem Team und so. Nachahmer weiter und des Herrn. Nachahmer von Jesus Christus. Nachfolger, wird man heute vielleicht auch sagen. Ihr seid echte Jünger. Ihr seid diejenigen, da wenn man euch anschaut, dann, Mann, ihr präsentiert Jesus. Und wie, wollen wir weiterlesen, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit der Freude des Heiligen Geistes, mal bis dahin, also das sind Christen gewesen, denen hat man gesagt, wenn du Christ wirst, dann hast du bei mir nichts mehr verloren. Oder irgendwie gab es Druck, ich weiß nicht genau, was alles im Einzelnen war, aber Christ zu werden ist nicht immer, auch heute, ne, wissen wir, ist nicht immer leicht, weil die Eltern oder die Verwandten oder die Bekannten oder der Arbeitgeber oder was auch immer, es können Menschen dagegen sein. Und das war hier der Fall, ganz deutlich. Ihr seid also Christen geworden und ihr habt unter viel Bedrängnis Ja gesagt. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ja gesagt, ich möchte jetzt auch ganz ihn angehören und ihn dienen mein Leben lang. Unter viel Bedrängnis aufgenommen hat, mit der Freude des Heiligen Geistes. Diese Freude, ich glaube, das können wir nachvollziehen. Diese Freude, der Herr ist in meinem Herzen, er lenkt jetzt mein Leben. Er ist der gute Hirte, er weidet mich auf frischer, er führt meinen Weg, alles. Der Herr ist mein Hirte. Diese Freude, die ich habe als Christ, die kann mir keiner nehmen. Auch nicht meine Verwandten vielleicht, die bei diesem Schritt gar nicht mitgegangen sind oder vielleicht sogar dagegen waren. Dann heißt es weiter, die Folge von dieser Freude im Heiligen Geist, von dieser Entscheidung, jawohl, mein Leben soll Jesus gehören, das waren die Thessalonicher. Im Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Aha, was haben sie also gemacht als junge Christen? Sie haben gesagt, Jesus lebt. Sie haben diese frohmachende Botschaft, das Evangelium, haben sie auch anderen erzählt. Das war ein Ausdruck ihrer Freude, das war ein Ausdruck ihres Überzeugtseins. Hier ist was begonnen, hier ist was Echtes begonnen, echtes Christsein. Und das hat sich dann eben hier gezeigt im Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn, das wusste alles. Das sind Leute, Mann, da ist noch mehr. Nicht nur, Vers 8, in Mazedonien und Achaia ist nördlich von ist südlich von Mazedonien oben im Norden von Griechenland heute und noch nördlicher, und dann Achaia bis nach Athen, nach Patras ist ein großes Gebiet, da jeder wusste, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Die waren bekannt, wodurch? Sie glaubten an Gott. Sie haben sich verbunden mit diesem lebendigen Gott, mit ganzem Herzen. Sie haben gesagt, da geht unser Weg lang. Wozu lebst du? Da geht unser Weg lang. Ja, also Paulus wusste, wen er da schreibt. Er wusste noch viel mehr. Er kannte seine Leute, seine lieben Brüder. Noch ein Vers, Vers 13, in 2. Kapitel. Einfach, dass wir diesen Zug auch aufgesprungen sind. Dass wir da, ne, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam in euch, die ihr gläubig seid, ist. Hier nochmal so ein großes Prädikat, so ein Lob auch eigentlich an diese lieben Brüder, an diese lieben Geschwister. Ihr habt das Wort, was wir euch gegeben haben, nicht von Menschen Hand genommen, sondern aus Gottes Hand und ist so auch erkannt. Es ist nicht Menschenwort, was zeitlich begrenzt wirksam ist oder auch nicht wirksam, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ihr habt es als Wort Gottes ewig unverweslich, ihr habt es genommen als Wort Gottes, als Orientierung, als Maßstab im Glaubensleben. Ja, er wusste also, wenn er hier schreibt, in Kapitel 5, ich springe ein bisschen hin und her, ich hoffe, es wird nicht allzu schwierig. Kapitel 5, da heißt dann, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, weil hier wusste Paulus, das sind Leute, die kennen sich in der Bibel aus. Damals war die Bibel noch nicht komplett, ist klar. Aber das Matthäusevangelium, das hatten sie, das glaube ich. Das hatten sie schon, die Evangelien. Und er sagte, da steht genug drin, über Zeiten und über Zeitpunkte. Wir gucken ganz schnell mal in Matthäus 24, nur dass wir es verstehen, was er eigentlich hier meint. Da heißt es, als sie auf dem Ölberg saßen, Vers 3, Kapitel 24, Matthäus, als er aber auf den Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird es geschehen, wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Welt, das ist das Thema, das Ende der Weltzeit sein. Wann kommst du wieder, mit anderen Worten, kurz gefasst? Wann ist es soweit, wann kommst du wieder? Und dann die Antwort von Jesus, hab Acht, dass euch niemand verführe. Das ist das Problem, nicht wann ich wiederkomme. Aber euer Charakter muss geändert werden. Ihr müsst wie die 10 Jungfrauen, ihr müsst mit dem Öl rumlaufen, ihr müsst in der Erwartung sein, der Herr kommt wieder. Und er wird wiederkommen. Ein bisschen weiter, in Vers 6 sagt er, im Matthäusevangelium 24, Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, hab Acht, erschreckt nicht. Das muss alles noch geschehen. Das ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Also Kriegen, Seuchen heißt es hier bei mir in der Übersetzung, Erdbeben werden geschehen. Also er hat hier gesagt, was alles noch geschehen wird, bevor der Tag des Herrn, bevor Jesus wiederkommt. Ja, dann haben wir noch einen Vers, einen letzten aus dem Matthäusevangelium. Da heißt es in Vers 35, Kapitel 24 noch, 35 und 36, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das hat er nicht ohne Grund gesagt. So wichtig, so fundamental ist sein Wort. Alles wird vergehen, heißt es hier. Aber nicht das, was hier steht, was wir jetzt lesen. In Vers 36 nun, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Tage, Stunden, Jahre, Tage, keiner weiß es, keiner weiß es. Es ist schade immer, wenn so Spekulanten dann irgendwo mit Tagen, aber lassen wir das. Niemand weiß es. Auch die Engel im Himmel wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, sondern allein mein Vater. Das wussten die Thessalonicher. Und deswegen sagt hier, denke ich mal, Paulus zu den Thessalonichern, das brauche ich euch nicht zu schreiben, das wisst ihr. Vers 2, jetzt sind wir im 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ihr wisst es genau. Wie kommt denn ein Dieb in der Nacht? Hat das jemand schon mal erlebt? Keiner? Ah, doch jemand. Also nachts ist dunkel von Haus aus und da fühlen sich die Diebe vielleicht sicherer und meinen, aha, ihr Werk könnte eher gelingen. Dann sind sie schön leise und dann wird vielleicht durchs Fenster oder irgendwo die Tür aufgemacht, geöffnet. Also zumindest mal eins steht fest, ich gehe nachts gerne schlafen und dann will ich auch schlafen irgendwie. Und dann höre ich das so nicht. Ich rechne nicht damit im Grunde, dass ein Dieb kommt, sondern ich mache das Licht aus und dann war es das. Dann gehe ich eben ins Bett und schlafe. So geht es uns allen vielleicht. Aber warum dieser Vergleich? Nachts kommt er wie ein Dieb in der Nacht, weil ich nicht mitrechne. Ich glaube, das ist das Normale. Wir rechnen nicht mit Dieben. Heute Nacht kommt da ein Dieb. Wer rechnet damit? Ich nicht. Aber es wird geschehen, wenn keiner mitrechnet. Dann wird Jesus wiederkommen. Ich glaube, das möchte der Vers 2 sagen. Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, alles ist gut, ich habe die besten Schlösser von Burg oder von wo auch immer, da kommt keiner, kommt kein Dieb und ich komme gut. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Der nächste Vergleich. Wann kommt Jesus wieder? Überraschend, wenn keiner mit rechnet. Dann, wenn auch die Wehen beginnen. Wie bei einer Frau, sie rechnet vielleicht nicht damit, aber irgendwann geht es dann los und die Schmerzen kommen und sie weiß, oh, ich habe Wehen, es geht los. Und es kommt wieder und wieder und wieder und wieder und wiederholt sich und die Abstände werden geringer und geringer. Vers 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis. Hier habe ich den Eindruck, in dem Vers 4, er nimmt jetzt einen gewissen Personenkreis heraus, nämlich die lieben Brüder, die Auserwählten. Vor Grundlegung der Welt. Er sagt hier, ihr lieben Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr lebt nämlich im Tag und nicht in der Nacht. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Das steht fest. Ich glaube, da ist ohne Ausnahme, da können wir alle bejahen, da können wir alle nicken und sagen, yes, yes, ja, ja, so ist es. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind tagsüber aktiv und arbeiten für unseren Herrn und nachts versuchen wir zu schlafen. Und den meisten gelingt es, nehme ich mal an. Wir sind Kinder des Tages. Aber das Problem ist, Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen. Manche Kinder Gottes benehmen sich wie Kinder der Nacht, wie Kinder der Finsternis. Und hier haben wir einen Konflikt auch. Wir sollen so werden, wie wir eigentlich in Christus sind. Manchmal Gedanken gemacht, dass es manchmal leider abweicht. Wir benehmen uns noch nicht so ganz perfekt. Wir haben einige Eigenarten, vielleicht Charaktereigenschaften, die entsprechen eigentlich nicht Kinder des Königs oder Kinder des Herrn, sondern eher Kinder des Lichts, meine ich, und eher unserer alten Natur, die dann vielleicht hier und dort noch sichtbar ist für andere. Aber es heißt im Vers 6, passt auf, seid wach, nicht so wie die anderen, die schlafen und ist egal und wir ziehen unser Ding durch. Nein, nicht so, sondern seid wach, lasst uns wachen und nüchtern sein. Hier steht es nicht zum ersten Mal, aber diese Ermunterung, diese, hey, aufwachen, ist wichtig, nicht schlafen. Wir haben nur ein Leben. Wie viele Leben hast du? 5, 6? Nein, ein Leben. Mach das Beste draus. Was ist das Beste? Das weiß der Herr. Und aber ein Teil, was dazu gehört, das Beste draus machen, ist wach zu sein. Der Tag ist unsere Wirkungszeit. Wachen und nüchtern sein, heißt es hier in Vers 6. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie es ist, wenn man nicht nüchtern ist. Oh, oh, dann schaukelt man so rum und man hat so ein bisschen eine Entfernung von der Realität. Man hat Gleichgewichtsstörungen, wenn es um Alkohol geht, meinetwegen. Man hat nicht mehr so richtig, man überschätzt sich maßlos. Und man denkt, man ist Superman oder Rambo oder weiß ich. Man hat nicht mehr den Bezug zur Realität. Und hier sagt die Bibel, hier sagt das Wort, aufwachen, nicht schlafen. Schlafen können wir nachts, das ist auch wichtig, ist gut. Aber bitte seid tagsüber wach, nicht vernebeln. Die Drogenleute unter uns, sind ja keine da, aber die, denke ich mal. Aber es gibt wirklich viele junge Leute, die schütten sich so mit Drogen zu, ich kenne einige. Wir haben lange Zeit unter Aussteigern gearbeitet, unter Menschen, die also nicht mehr genau wussten, wie ist es eigentlich, wenn man nüchtern ist. Das ist das Gegenteil. Hier heißt es, wir Christen, wir wiedergeborene Christen, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, wirklich nachfolgen möchtest, dann sei nüchtern. Arbeite mit deinem Verstand. Wir haben Verstand gekriegt. Das ist nicht die höchste Einrichtung, aber es ist wichtig. Schalte ihn nicht aus. Es gibt so eine Bedulung und so, dann bin ich ganz weg und da ist nicht mehr von Nüchternheit die Rede. Wir haben Verstand gekriegt. Seid nüchtern, seid wachsam. Denn die Schlafenden, heißt es weiter im Vers 7, die schlafen bei Nacht. Die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Das ist auch eine Wahrheit, die hat sich bis heute, glaube ich, auch gehalten. Es ist so, ne, nachts in Kneipen, da findet man die Leute, die den Bezug zur Realität nicht mehr haben. Wir sind manchmal angerufen worden nachts, kannst du mal kommen, da ist ein Deutscher und der weiß nicht mehr, wie er heißt, so betrunken war er. Und da fehlte alles und dann sind wir hin und haben geholfen. Aber nicht wir Christen sollen so sein. Aber in Beziehung auf Philosophie, in Beziehung auf Gedanken, in Beziehung auf das, was auf uns eindringt, seid nüchtern, seid wachsam. Nachts hier, da haben wir die Betrunkenen. Vers 8, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Das ist so das, was Paulus hier den Thessalonichern sagt. Hey, wir sind Christen, Elitegruppe. Hört sich ein bisschen komisch an, aber die Auserwählten vor Grundlegung der Welt. Wir wollen nüchtern sein. Das ist der Lebensweg. Wir wollen nüchtern sein. Und angetan, jetzt geht's los, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens. Da fällt uns doch was ein, ne? Brustpanzer des Glaubens, Epheser 6, wollen wir mal ganz kurz gucken, was da steht. Wir kennen alle die Waffenrüstung noch von der Jungschar, da hat man denn so einen großen Ritter gesehen und so weiter. Epheser 6, da ist ein Vers nur, den ich ganz wichtig finde. Hier heißt es in Vers 11, das ist in unterschiedlichen Übersetzungen manchmal ein bisschen unterschiedlich, also auch anders im Text, aber hier heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den lustigen Kunstgriffen des Teufels. Also hier diese Betonung, würde ich sagen, zieht die ganze Waffenrüstung an. Alle. Und wir sind Soldaten Gottes. Das haben wir schon mal gehört. Wir sind Soldaten Gottes, ja. Und wenn ich überlege, der Teufel, der lacht sich ein, wenn er nackte Soldaten rumlaufen sieht, ohne Waffenrüstung. Deswegen ist es wichtig, dass wir das ernst nehmen und diese Waffenrüstung auch gebrauchen. Und zwar nicht einen Teil davon, weil wir das mögen, aber anderes ist zu schwer, sondern hier die Betonung, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung an. Das ist eine Aufforderung oder das ist eine Hilfe auch. Wenn wir Jesus nachfolgen, Leute, dann wirklich ganze Waffenrüstung. Das ist mir wichtig geworden auch. Wobei hier heißt es in unserem Text halt, zieht den Brustpanzer an, das Schild des Glaubens und Liebe und den Helm der Hoffnung auf das Heil. Also im Grunde sind es drei Dinge, Glaube, Liebe und Hoffnung. Drei wichtige Wörter, glaube ich, die in dem Text ganz oben stehen müssten. Glaube, Liebe und Hoffnung. Denn Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier ist unsere Bestimmung. Wir sind nicht, oder ich sage es mal positiv, wir haben eine Bestimmung des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der Rettung durch unseren Jesus Christus. Wir haben ein ganz anderes Leben, einen Lebenssinn. Wir haben ein Ziel im Leben. Wir wollen zielorientiert leben hin zu Jesus und seine Ziele mehr und mehr kennenlernen für unser persönliches Leben. Wir sind errettet, wir sind draußen, wir gehören nicht mehr zu den Kindern der Finsternis. Wir wollen nüchtern sein. So ermutigt uns der Text. Und hier wird Jesus Christus noch mehr beschrieben in Vers 10, der für uns gestorben ist. Das war für mich, ich habe es oft gehört, oft ist viel gesagt, aber ich habe ja gestern erzählt, ich bin heidnisch groß geworden. Vielleicht habe ich das Evangelium gehört, aber ich habe es nicht verstanden. Und wenn es hier so im kleinen Nebensatz so eine Einfügung, der für uns gestorben ist, verstehen wir das? Das ist eine riesige Botschaft. Jesus ist für mich gestorben, für mich persönlich. Ich habe verstanden, Jesus ist für die Welt gestorben, da sind ja so viele Sünder und so viel Ungutes und Krieg und Kriegsgeschrei und was auch immer. Ja, da ist eben Jesus für gestorben. Hey, das ist richtig. Aber er ist für dich gestorben. Für dich, der du hier sitzt, auf einem schönen Stuhl. Für dich ist er gestorben. Das finde ich die wichtige Botschaft. Ich muss sie persönlich verstehen, persönlich annehmen können. Jesus ist für mich, wieso? Ja, weil ich der Sünder bin. Ich brauche Sündenvergebung. Ich brauche Rettung. Er möchte mein persönlicher Retter auch sein. Er möchte der gute Hirte auch in meinem Leben sein. Und dieser kleine Satz hier, der ist für uns gestorben, sagt hier Paulus. Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Hier haben wir auch gleich ein Ziel angegeben. Warum ist er für dich und für mich gestorben? Damit du jetzt ein neues Leben hast und mit ihm lebst. Es war vorher nicht so, aber jetzt das neue Leben. Was macht das aus? Ich lebe bewusst mit Jesus Christus. Von morgens bis nächsten Morgen. 24 Stunden und nachts auch noch. Okay? Ich lebe bewusst mit Jesus Christus. Ich finde einfach, das ist eine tolle Aufforderung hier, die Paulus den Thessalonichern sagt. Deshalb ist er für mich gestorben. Und er wird wiederkommen. Bereitet euch vor, glaubt, er kommt wieder und wir können uns vorbereiten. Und er hilft uns auch und gibt genaue Anweisungen, in welcher Weise können wir uns auf seinen Kommen freuen und uns vorbereiten. Dazu der Vers 11. Darum ermahnt einander, ermahnt, das ist ein schwieriges Wort, barakalo in Griechenland, hat zwei Bedeutungen im Grunde. Einmal dieses ermutigt euch, aber auch ermahnt, das ist im Deutschen sind zwei, im Griechischen alt, eins, die haben eben nur eins, aber ich will nur sagen, es ist auch eine Ermutigung, nicht nur eine Ermahnung mit erhobenen Finger, sondern auch eine Einladung, hey, der Herr möchte uns ermutigen, er möchte uns aufbauen irgendwie, er möchte uns Gutes tun, das steht dahinter auch. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Also nicht nur der Pastor oder der Redner, der hier hinterm Pult steht. Das ist nicht das, was der Vers sagt. Hier bei mir auf jeden Fall, in meiner Übersetzung, das ist die Schlachter 2000. Darum ermahnt einander. Also wir haben Aufgaben aneinander. Das finde ich auch toll. Und das müssen wir ernst nehmen. Also das wollen wir auch ernst nehmen. Das ist sowas Fantastisches. Nur jetzt habe ich meinen Nachbarn gesagt, und habe ihn ordentlich ermahnt und jetzt guckt er mich 3 Wochen nicht an. Das kennen wir und da sind wir vielleicht entmutigt, mehr entmutigt in der Praxis. Das mag ja alles sein, aber gebt nicht auf. Die Liebe, die ist viel größer und in der Liebe wollen wir weitermachen, die Verantwortung füreinander mehr und mehr erkennen und dann auch uns ermutigen. Nehmt einfach mal ermahnen und setzt da ermutigt rein. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter. Wollen wir Hebräer 10, Vers 24 lesen? Ein wunderbarer Vers. 10, 24, da heißt es ähnlich. Da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Hast du das heute schon gemacht? Habe ich das schon gemacht? Okay. Kann man darüber nachdenken. Ich lese den Vers aber nochmal, weil er so Tiefgang hat, weil er so wertvoll auch ist in der Nachfolge unseres Herrn Jesus. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Hier ist eine Aufforderung, die uns hilft in der Nachfolge, die uns unsere Schätze im Himmel vermehrt. Wenn ich dem anderen helfen kann, dass er vielleicht mehr Liebeswerke tun kann, weil er da näher an den Nachbarn dran wohnt oder weiß ich, ich kann ihn auch morgens, wenn ich zur Gemeinde gehe, einen Bibelvers meinetwegen mal schenken, der mich ermutigt hat und sagen, du, das ist ein Bibelvers, der hat mich angesprochen. Oder ich kann das auf verschiedene Art und Weise versuchen zu tun, einander Acht geben, einander gegenseitig anspornen zur Liebe. Das ist ein Schlüssel. Ich glaube wirklich, dass das unsere eine ganz wichtige Aufgabe ist von uns als Christen, als Jesus-Nachfolger. Für uns, die wir Jesus lieb haben. Liebe zeigt sich in Werken, das haben wir alle schon oft gehört. Aber das ist hier auch, das betrifft natürlich auch die Liebe zu unserem Herrn. Wenn da keine Werke sind, muss man das halt in Frage stellen. Wo ist meine Liebe? Wie weit ist es damit her? Ist es nur Theorie geworden in all den vielen Jahren, wo ich Jesus nachfolge? Oder ist es noch lebendig? Möchte ich noch meine Liebe Ausdruck verleihen? Dann helfe ich den anderen, meinen Nachbarn. Du sitzt rechts, von dir sitzt vielleicht einer oder links von dir sitzt einer. Unsere Kreativität ist natürlich auch gefragt. Überleg dir, wie du in der nächsten Woche ein Segen sein kannst. Vielleicht hat er Mut und kommt nochmal zur Gemeinde oder kommt sowieso zur Gemeinde. Aber überleg, wie du ihnen ein Segen sein kannst. Ich glaube, an der Liebe wird die Welt erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Das ist nun mal der Weg, den die Bibel uns offenbart. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ein wichtiger Vers, ein guter Parallelvers, denke ich, zu dem aus unserem Bibeltext heute Morgen in Vers 11. Da heißt es, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Hier hat Paulus gewusst, die Thessalonicher, die tun das schon bereits. Aber es gibt keinen Stillstand, bitte, keinen Stillstand. Wollen wir weiter nachdenken? Wir sind ein Wachstum irgendwo da integriert. Wir wachsen alle, wir bleiben nicht so, wie wir sind. Vor 20 Jahren, als ich hier war, da war ich nicht so wie heute, hoffentlich. Wir wollen ja alle wachsen. Und wenn ich nochmal komme, wenn der Herr nochmal Gnade schenkt, dann möchte ich auch nicht so sein wie heute. Wachstum beinhaltet Veränderung. Und hier, wenn wir uns verändern lassen wollen und auch selber dazu beitragen, ist es eine Möglichkeit, den anderen dabei zu helfen. Und schließen möchte ich eigentlich so mit dem Gedanken, mit der Frage, ich hatte sie gestern, glaube ich, schon mal auch gefragt, warum bist du heute hier? Warum bist du gekommen? Da gibt es Motivation. Na, meine Eltern, die wollten gerne, dass ich komme. Nein, okay, die Motivation haben wir hier nicht. Aber vielleicht ist die Motivation, ich möchte im Glauben wachsen. Die Bibel sagt das ja, wo der Glaube wächst aus der Predigt und die Predigt aber kommt vom Wort Gottes. So, dann wächst mein Glaube. Wir können uns aber verlassen, das Wort Gottes, was es sagt. Also wenn ich in die Gemeinde gehe und ich höre eine Predigt, dann weiß ich innerlich, ich bin davon überzeugt, mein Glaube wächst. Das sagt die Bibel, nicht ich. Und das ist eine ganz tolle Sache. Deswegen gehe ich Sonntag für Sonntag in die Gemeinde. Hände und spitze meine Ohren und schreibe auch mit die Predigt. Ihr könnt euch mitschreiben, das ist so wertvoll. Dann habt ihr Montag auch nochmal einen Segen und Dienstag auch nochmal einen Segen und Freitag vielleicht auch nochmal einen Segen, wenn ihr die Predigt, was euch wichtig geworden ist, wenn ihr das nochmal nachlesen könnt. Wogegen, wenn ihr nicht mitschreibt, dann wisst ihr Montag vielleicht nicht mal die drei wichtigen Punkte oder die zwei Punkte oder das Thema, dann geht das schneller verloren. Aber das ist ja bekannt. Also eine gute Motivation ist, ich möchte im Glauben wachsen. Eine andere Motivation, und damit möchte ich auch schließen, eine andere Motivation ist, Herr, gebrauch mich zum Segen für den anderen. Und das ist so ein bisschen Ausdruck von dem Vers 11. Gebrauche mich zum Segen für den anderen. Ich möchte also bewusst in die Gemeinde gehen, um zu geben, nicht nur um zu nehmen. Ich kann nehmen, ja, geistliche Nahrung, so viel wie es irgendwie nur geht. Der Herr segnet das und das ist eine tolle Sache, wirklich fantastisch. Aber ich möchte auch in die Gemeinde gehen, um zu geben. Vielleicht ist da jemand, der hat Not. Vielleicht ist da jemand, der, mit dem ich so ein bisschen im Knatsch bin und ich sollte ihn wirklich verzeihen und ihm das vielleicht sogar noch sagen. Oder irgendwo kann ich was Gutes bewirken. Lasst eure Kreativität freien Lauf in der Beziehung. Ich möchte auch zur Gemeinde gehen mit dem Gebet. Herr, gebrauche mich zum Segen für den anderen. Der andere ist wichtig. Ich möchte noch mit uns zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken. Du bist unser Herr, unser Lehrer, Herr. Du bist unser König und unser Leiter und eigentlich alles, Herr. Und Herr, wir beten dich gemeinsam an. Du bist der gute Hirte, Herr, und du meinst es gut mit jedem von uns, Herr. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Dein Wort ist lebendig und bewirkt das, wozu du es gesandt hast in unserem Herzen. Und wir bitten dich, dass du weiterarbeitest mit unserem Leben, Herr, dass du es weiter veränderst und dass auch wir dir ähnlicher werden und unser Glauben mehr ausdrucken können, Herr, dass auch wir dir noch besser und stärker nachfolgen können, Herr. Wir können es nicht von uns aus, aber deine Gnade und deine Liebe zieht uns dahin und befähigt uns mehr und mehr. Danke für alles Wachstum, was wir haben dürfen, auch heute konkret, Herr. Wir loben und preisen dich für deine Güte, für deine Barmherzigkeit und für deine große Liebe auch, die du für uns auch hast, Herr. Wir wollen auf dich schauen, Herr, den Blick nirgendwo anders hin tun. Ja, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du wirst mit uns zu deinem Ziel kommen, Herr, ohne Einschränkung. Herr, wir glauben dir und wir wollen deine Liebe hinaustragen, Herr, und diese lebendige Hoffnung auch aufrechterhalten und daran festhalten. Das beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.